traten zu Petrus, die den Tempelgroschen einnehmen, und sprachen: Pflegt euer Meister nicht, den Tempelgroschen zu geben? Er sprach: Ja. Und als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor und fragte: Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll oder Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Als er antwortete: Von den Fremden, sprach Jesus zu ihm: So sind die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See und wirf die Angel aus. Und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. Und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein 2-Groschen-Stück finden. Das nimm und gib's ihnen für mich und für dich. Wort des lebendigen Gottes. Wenn Gott unsere, meine Augen für seine Größe öffnet. Ich habe mir die Frage gestellt, warum kam mir dieser Bibeltext so unbekannt vor. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen gegangen ist, aber das hat natürlich auch einen ganz speziellen Grund. Denn dieser Text, den wir gerade eben gelesen haben, kommt tatsächlich nur im Matthäusevangelium vor. Nur in diesem Evangelium. Und man stellt sich natürlich die Frage, warum findet er in den anderen synoptischen Evangelien oder im Johannesevangelium, warum finden wir ihn dort nicht? Nun, wir wissen, dass die Evangelien auch eine unterschiedliche Adressatengruppe im Blick hatten. Und wir wissen, dass das Matthäusevangelium ein Evangelium ist, das an Juden geschrieben ist. Und deshalb gibt es im Matthäusevangelium auch so viel alttestamentliche Bezüge, weil sie den Juden vertraut waren. Und die Frage, die uns hier natürlich beschäftigt und bewegt, warum gerade diese Geschichte, könnte den Hintergrund haben, dass Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, vielleicht vor der Frage standen: Müssen wir, die wir jetzt nun Kinder Gottes geworden sind, die wir Christen geworden sind, müssen wir eigentlich noch die Tempelsteuer zahlen? Oder sind wir von diesem alttestamentlichen Gebrauch befreit? Nur, dass ihr wisst und es so ein Stück weit einordnen könnt, die Tempelsteuer, das war ungefähr ein Tageslohn, der entrichtet wurde. Und die Tempelsteuer, die wurde auch vom römischen Staat eingezogen, obwohl sie dann letztendlich dem Tempel zugeflossen ist. So ein Vorläufer auch unserer heutigen Praxis, dass der Staat die Kirchensteuer eintreibt und das dann ein Stück weit dann auch an die Kirchen weitergeleitet wird. Interessant in dieser ganzen Geschichte ist, und der Hintergrund, warum ich das jetzt erwähne, auch wenn das jetzt nicht unbedingt so zu diesem Bibeltext vielleicht passt, ist der Hintergrund, dass wir eine Predigtserie in der Gemeinde in Prüm und in St. Vith haben, die heißt Felsenfest gegründet. Und uns war es wichtig, in diesen ersten Monaten des Jahres sehr viel über die Inspiration und die Vertrauenswürdigkeit, die Glaubwürdigkeit und die Überlieferung der Heiligen Schrift nachzudenken. Und warum ist gerade dieser Text von Wichtigkeit, wenn es um die Frage der göttlichen Inspiration der Bibel geht? Und als ich gerade so eben in der Reihe saß, dachte ich, das ist eigentlich auch etwas, was ich jetzt gleich erzähle, das uns die Augen öffnen kann über die Größe Gottes, nämlich die Größe seines Wortes und die Einzigartigkeit, wie es wirklich möglich war, dass über 40 Autoren, die zu unterschiedlichsten Zeiten lebten, unterschiedlichster Bildung waren, unterschiedlichster Kultur- und Geschichtsepochen lebten, dass es durchzogen ist von einem Geist und dass man die Einheit dieser Schrift spürt, das eigentlich nur erklärbar ist, wenn hinter den Autoren und denjenigen, die geschrieben hat, ein großer Autor ist, der ihnen die Dinge aufs Herz legt und sie das niederschreiben, was Gott in seiner Inspiration schenkt und gibt. Nun, es gibt da so ein bekanntes Detail, also hier steht offensichtlich der Tempel noch. Du kannst nur eine Tempelsteuer zahlen, wenn der Tempel noch steht. Und in Matthäus 24,1, die Endzeitrede Jesu, haben wir ja den Text, wo die Jünger sagen: Mensch Jesus, schau mal diese prächtigen Bauten. Und Jesus sagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Nun, für die liberale Theologie und die, ihre Disziplin, die historisch-kritische Methode, Bibeltexte auszulegen, ist klar, dieser Text muss eindeutig nach 70 nach Christus geschrieben worden sein, denn 70 nach Christus zerstörten die Römer den Tempel in Jerusalem. Also muss es nach 70 nach Christus geschrieben sein, weil es ist ja unmöglich, dass etwas sozusagen prophetisch ohne Wissen und Kennen der Geschichte so klar und deutlich niedergeschrieben ist. Die liberale Theologie sagt auch nicht, dass Matthäus, der Augenzeuge und Zöllner, das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, sondern dass es eine Autorengruppe war, die aus unterschiedlichsten Quellen das Evangelium, das Matthäus-Evangelium dann zusammengestellt hat. Und vielleicht sagst du dir jetzt, eigentlich ist es doch gar nicht so wesentlich oder ist es doch nicht so entscheidend oder so wichtig. Warum legt er da so eine Betonung drauf? Nun, ich lege deshalb eine Betonung darauf, weil wenn wir anfangen, die Glaubwürdigkeit und die Inspiration des Wortes Gottes in Frage zu stellen, dann müssen wir auch die Inhalte der Bibel in Frage stellen, wo Gott in klarer und deutlicher Weise zu uns redet und zu uns spricht. Wenn man bei Wikipedia das googelt, dann findet man eine Mehrheitsmeinung und man findet eine Minderheitsmeinung. Und wir in unserer Auslegung sind in der Minderheitsmeinung, weil wir einfach glauben, das Matthäus-Evangelium ist das früheste Evangelium, das erste Evangelium, das geschrieben ist. Das deckt sich im Übrigen auch mit den Aussagen der alten Kirche, Irenäus von Lyon und Papias, die klar sagten, das Matthäus-Evangelium ist das erste Evangelium, das entstanden ist. Und das, was dort niedergeschrieben ist, das hat Gott dem Augenzeugen Matthäus aufs Herz gelegt, hat ihn niederschreiben lassen, was in der Zukunft geschehen soll. Das ist der übernatürliche Charakter. Und es ist übernatürlich, wenn jemand ein Geschichtsereignis konkret und deutlich beschreibt, als wenn irgendwelche Autoren im Nachhinein Geschichte rekonstruieren und die Geschichte passend machen und prophetisches Wort, das sich tatsächlich dann auch so in der Geschichte erfüllt hat, war immer eine Legitimation, dass dieser Prophet tatsächlich im Namen Gottes redet und spricht. Das nur so am Rande, mir erscheint es wichtig, und je länger und mehr ich mich mit der Bibel beschäftige und spüre, welchen Einfluss sie auf mein Leben hat, dann spüre ich auch immer wieder die übernatürliche Kraft, die ihr zugrunde liegt. Die übernatürliche Kraft, dass Gott wirklich die Möglichkeit hat, durch sein Wort in mein Herz und in meine Lebenssituation hineinzusprechen. Und immer, wenn ich es lese und mein Herz dafür öffne, ich spüre, das macht etwas mit mir, das bewegt mich, ich bleibe am Glauben dran und der Glaube an Gott bleibt mir beständig wichtig. Ich möchte über drei Dinge mit euch heute Morgen nachdenken, was uns eigentlich in diesem Text ermutigen darf, inwieweit wir in diesem Text auch die Größe Gottes für unser eigenes Leben sehen. Nun, das erste in Vers 25, da wird ja Petrus dann gefragt, wie ist es, zahlt dein Meister oder zahlt Jesus denn die Tempelsteuer? Und dann kommt Jesus in sein Haus hinein, und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Kapernaum war. Die Synagoge der damaligen Zeit war in unmittelbarer Nähe zu dem Wohnhaus des Petrus, wo Jesus zu Gast war und auch für einige Jahre wohnte und lebte. Und bevor Petrus die Geschichte erzählt und sagt, Mensch, der Typ da draußen, dieser römische Steuereintreiber, hat mich das und das gefragt, gibt Jesus ihm ja eigentlich schon die Antwort. Und spricht mit ihm über den Vorfall, obwohl es Jesus ja gar nicht miterlebt hat und eigentlich auch gar nicht dabei war. Als ich diesen Vers auf mein Herz habe wirken lassen, dann denke ich, dann waren das auch immer wieder so Aha-Momente für Petrus. Ey, das ist aber jetzt echt krass. Jesus, du warst doch gerade dabei und du gibst mir jetzt schon die Antwort. Und das ist etwas, was mich unheimlich ermutigt, auch wenn ich nicht Petrus heiße und Dirk heiße oder der Heinz Heinz heißt oder die Annette Annette heißt, Gott hat den Überblick über dein und über mein Leben. Er kennt alles, was uns in unserem Herzen bewegt, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte, oftmals das Undefinierbare, das uns Angst macht, das wir selbst nicht richtig einordnen können. Unsere Fragen und unsere ganzen Herausforderungen. Und manchmal ist es ja auch so, dass uns die Worte zum Beten fehlen. Wisst ihr, manchmal ist es doch so, dass wir unglaublich glaubensstark unterwegs sind und wir den Eindruck haben, boah, wir können wirklich die Welt verändern. Und dann erleben wir so Momente, so 2, 3 Nächte schlecht geschlafen, wie plötzlich von dieser Glaubenssubstanz scheinbar nichts mehr da ist und ich von Himmel hoch jauchzend, ich bin der Weltbeweger, gut, dass Gott mich in seinem Team hat, ich mich plötzlich von einer Seite erlebe, dass ich denke, boah, sowas von glaubensschwach und diese paar schlaflosen Nächte, die können dich ziemlich aus dem Tritt bringen. Oder du wachst morgens auf mit Kopfweh und es begleitet dich durch den ganzen Tag und du bist einfach nur froh, wenn dieser Tag ein Ende findet, wenn du dich auf dein Bett legen kannst und deine Ruhe hast. Mich tröstet es, dass dann, wenn mir die Worte fehlen zum Beten und ich den Dingen in meinem Herz keinen freien Lauf lassen kann, ich mich vielleicht selbst nicht begreife und die Dinge einordnen kann, dann bete ich manchmal, Herr, ich danke dir dafür, dass ich dir jetzt alles, was in meinem Herz ist, gar nicht erklären muss und beschreiben muss und die Geschichte davor und danach erzählen muss, sondern manchmal bete ich und sage, Herr Jesus, du kennst und du siehst mein Herz. Und ich danke dir dafür, dass du ergründest, wie ich es meine. Und ich danke dir dafür, Vater im Himmel, dass du mir in dieser Situation hilfst und dass du mir neue Freude und neue Hoffnung und neue Kraft gibst. Und solche Situationen, die gibt es in unserem Alltag. Die gab es auch im Alltag der Leute damals, der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Und das bringt mich an den zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich uns sagen will, wir brauchen immer wieder solche Situationen, wo Gott sozusagen die Wolken vom Himmel beiseite schiebt. Wir merken ja selbst, wie gut uns die letzten Wochen getan haben, nicht wahr? Wie herrlich, ein blauer Himmel, keine Wolken, kein Regen und wir merken, wie gut es unserer Seele tut. Da steht man morgens ganz anders auf, wenn du den Rollladen aufmachst und es ist direkt hell im Wohnzimmer, als wenn du hinausschaust, alles Wolken verhangen. Und das benötigen wir immer wieder, dass Gott auch für dich und für mich die Finsternis beiseite schiebt, die Wolken beiseite schiebt und wir etwas von seiner Schönheit und von seiner Herrlichkeit erleben dürfen, wie Petrus das in dieser Geschichte erlebt hat. Das ist ja der Hammer, dass er die Angel auswirft und dann ist tatsächlich in dem Maul des Fisches dieses Silberstück drin, dieser Dinar oder diese griechische Drachme und nicht nur für ihn, sondern für Jesus und für Petrus. Also unvorstellbar. Ein echtes Wunder, nicht wahr? Und ich glaube, auch Petrus hat diese Erfahrung unglaublich ermutigt. Und spannend ist es ja, wenn ihr die Bibel lest und die Bibel in ihrem Kontext lest. Wisst ihr, die Bibel in ihrem Kontext zu lesen ist, wie wenn du jemanden hörst, der mit jemandem telefoniert, im Zug mit jemandem am Reden ist und dann kannst du so das Gespräch so rekonstruieren, was der andere wohl gesagt hat. Immer eine ganz spannende Geschichte bei anderen beim Telefonieren zuzuhören. Aber die Bibel in ihrem Kontext zu lesen bedeutet, Ich höre, was der Typ im Zug sagt, aber ich höre und sehe auch das, was der andere am Telefon sagt, den ich gar nicht sehe. Ich sehe den ganzen Zusammenhang und ich sehe die ganze Geschichte. Und wenn wir so in dieser Weise die Bibel lesen, dann bekommen wir ein ganzes Bild. Und dieses ganze Bild möchte ich jetzt einmal seelsorglich anwenden auf die Situation des Petrus. Das war ja ein echtes Highlight mit der Münze im Maul des Fisches. Also richtig cool, Gott hat ihm sozusagen die Wolken beiseite geschoben und hat ihn die Herrlichkeit Gottes sehen lassen. Wenn wir aber mal so sehen, was davor und danach war, dann spiegelt sich das genau wieder, was wir gerade eben in diesem Lied gehört haben. Dass es immer wieder Situationen gibt, wo es so ein bisschen so Abbrüche in unserem Leben gibt. Wir sind ja nicht immer straight unterwegs, voller Glaubensmut, und wir sind auch nicht immer, wie wir uns vielleicht sonntags zeigen, von unserer besten Seite, von der Schokoladenseite, sondern manchmal gibt es Dinge, kleine Dinge, die uns relativ schnell auch aus der Bahn werfen können. Da hatte Petrus bzw. Jesus in Caesarea Philippi seine Jünger gefragt, was glaubt ihr denn, dass ich sei? Und Petrus sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann sagt Jesus zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann sagt er ihm, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wow, was für eine Verantwortung. Wie cool, ich bin der Chef, ich bin der Wortführer, ich habe die Verantwortung, ich bin der neue Papst, ich bin der neue Präses, ich bin der neue Ratsvorsitzende. Nur, dass ihr mal wisst, die anderen, wo eure Position ist, ich bin der Chef. Klammer auf, jetzt machen wir kurz die Klammer auf und machen wir zu. Und immer das, wenn ich das dann sage, das gehört nicht unbedingt zum Thema. Aber an dieser Geschichte, wo Jesus zu ihm sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart, soll uns demütig sein lassen über Dinge, die wir in unserem Glaubensleben erfahren und lernen und die wir auch aus der Schrift lernen. Darüber sollen wir nie stolz sein oder erhaben sein oder anfangen, uns über andere zu stellen. Denn unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und der eine bringt sein Stück dazu und der andere bringt sein Stück dazu. Und indem jeder etwas dazu bringt, erkennen wir das Vollkommene und das Ganze. Aber nie in einer Art und Weise unterwegs zu sein, ey Freunde, ich habe den totalen Durchblick, ich habe die richtige Theologie und ich bin ein ganzes Stück weiter als ihr. Ich habe wesentlich mehr Erkenntnis von Gott bekommen und deshalb habe ich auch die Autorität, entsprechend in der Gemeinde aufzutreten. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle sehr demütig sein und jegliches geistliches Erkennen, das Gott uns schenkt, die Knie dafür beugen und Gott von ganzem Herzen danken. Und gleichzeitig dem anderen zuhören, der vielleicht über eine Schriftstelle oder eine Frage eine ganz andere Erkenntnis hat und so miteinander auch im Dialog zu bleiben. Und jetzt ist die Klammer wieder zu. Denn von diesem Highlight, wo Jesus dann Petrus die Verantwortung gibt, schauen wir dann mal weiter und dann gehen wir mal zu Matthäus 16, die Verse 21 bis 23, da spricht Jesus das erste Mal davon, dass er leiden wird und dass er auferstehen wird. Und dann kommt diese bekannte Geschichte, wo Petrus dann gut gemeint, ja, war gut gemeint, dass er sagte, Jesus, das widerfahre nur dir nicht. Und dann kommt dieses Wort, dass Jesus zu ihm sagt, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Der die Verantwortung plötzlich für den ganzen Haufen bekommen hat, für die zukünftige Kirche und Gemeinde bekommen hat, der spricht wenige Momente später aus, was Satan immer erhoffte, nämlich den Tod Jesu und die Auferstehung Jesu zu vereiteln. Also man kann fast sagen, von ganz oben nach unten herab. Was war das für eine Blamage auch im Jüngerkreis? Und dann geht es weiter. Dann kommt plötzlich dieses Highlight der Verklärung Jesu auf dem Berg, wo sie so begeistert waren und sagten, ey, das war so unglaublich schön. Wir richten uns hier oben die Ewigkeit ein und wir bauen diese Hütten. Für wen bauen sie denn? Denn wir bauen die dann für Elia oder nee, für wen bauen sie denn? Ich habe es gerade nicht so richtig im Blick, aber da bauen wir Hütten und es ist richtig cool und es behalten wir ein absolutes Highlight. Und dann kommt die nächste Situation, Heilung eines mondsüchtigen Kindes, Matthäus 17, ab Vers 14. Und dann konnten sie dieses Kind nicht heilen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Also das war eine echte Achterbahnfahrt. Es war ein Auf und Ab. Und vielleicht geht es dir in deinem Leben auch so, dass du dir manchmal die Frage stellst, wo ist eigentlich die Kontinuität auch in meinem Leben? So, wir würden ja am liebsten immer so gleichmäßig unterwegs sein und sozusagen unser Glaubensvolumen, unser Vertrauen, dass sich das kontinuierlich immer so langsam steigert, immer erfolgreicher und besser unterwegs. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir gute Erfahrungen machen mit Jesus. Und dass es dann so manchmal Momente gibt, Menschen gibt, die mir querkommen, die mich blöd anmachen, die mich in Frage stellen, die mich kritisieren, wo plötzlich von meinem Christsein und von meiner ganzen Geistlichkeit relativ wenig zu sehen und zu erkennen ist und wo wir sehr, sehr menschlich und sehr, sehr fleischlich oder vielleicht sogar auch sehr verletzlich reagieren und Menschen sich um uns herum verwundern, warum reagiert er doch eigentlich so? Der ist doch eigentlich auf einem anderen geistlichen Level. Aber das ist die Wirklichkeit, in der wir uns befinden. Nicht nur du, nicht nur ich, sondern auch die Autoren in der Bibel. Und umso wichtiger ist es, dass Gott uns immer wieder die Augen öffnet für seine Größe. Dieses Geldstück im Maul des Fisches, das Gott uns zeigt, ey Petrus, ich bin für dich. Trotz deiner Schwächen, trotz deiner Niederlagen, trotz deiner Zweifel, trotz deiner großen Klappe, die du immer an den Tag legst, trotz deiner Begeisterung und auf der anderen Seite manchmal auch den Tälern, in denen du dich befindest, ich bin für dich. Wir hatten vor kurzem so eine Erfahrung gemacht, ich hatte noch nie Kreuzschmerzen oder so. Ich weiß, wie meine Eltern früher sagen, oh, ich hab's am Kreuz und so. Was haben die denn immer mit ihrem Kreuz und so? Oder andere Leute haben es dann wieder am Ischias. Ich wusste gar nicht, was Ischias ist. Und auf jeden Fall war es ein Sonntag und ich habe im Laufe des Tages gemerkt, wie ich da mehr und mehr Schmerzen kriege und die Schmerzen vom Rücken dann auch so ein Po runtergezogen sind. Und dann sagte ich das so zu meiner Frau, was ist denn das? Dann sagt sie, das ist Ischias. Ah ja, habe ich schon öfters gehört, ich hab's am Ischias. Und da habe ich immer gedacht, naja, die stellen sich da immer so an mit dem Kreuz und mit dem Ischias und so ist ja alles halb so schlimm. Aber dann wurde es mit dem Ischias auf jeden Fall immer schlimmer. Wir waren abends dann noch einmal Geburtstag eingeladen und ich lag die ganze Nacht im Bett und ich habe so Schmerzen gehabt und ich habe immer furchtbar Angst, dass ich vielleicht mal zum Arzt gehen muss und der tut mir mit so einer ganz langen Nadel irgendwo da hinten zwischen die Gelenke irgendwas reinspritzen. Ich habe das mal mit dem Knie, mit meinem Meniskus gehabt, kompletter Horror davor. Und dann habe ich zu Annette gesagt, ach, ich war doch mal bei meiner Nachbarin und die hat gesagt, schluck mal eine Magnesium-Tablette. Dann habe ich noch eine Ibuprofen genommen und dann haben wir noch ein vollmächtiges Gebet zu Jesus gesprochen. Wir haben auch gerade so ein bisschen dieses Thema Heilung in der, komme ich gleich noch drauf, in der Gemeinde so. Und er hat gesagt, jetzt beten wir im Namen Jesus, haben wir übrigens öfters früher für die Kinder auch gemacht. Wir waren immer zu faul zum Kinderarzt, lange warten, was machen wir dann mit den anderen? Haben wir oft gebetet und wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass Gott wirklich geheilt hat. Und dann haben wir geheilt und gesagt, im Namen Jesu, wir gebeten dir und bitten dich darum, Herr, nimm doch diesen Schmerz weg. Ich habe das dann nicht laut gesagt und bewahre mich vor diesen schrecklichen langen Spritzen mit diesen langen Nadeln in die Gelenke da hinten hinein. Und es war tatsächlich so, nach einem Tag, nach einer Magnesiumtablette, einer Ibuprofen und einem Gebet, alles gleichzeitig, war der Schmerz komplett weg. Es war ein Wunder. Das war für uns wie diese Münze im Maul des Fisches, wo Gott uns gezeigt hat, ey Freunde, ich bin für euch da. Manchmal gut unterwegs, manchmal weniger gut unterwegs, aber ich bin für euch da und wir haben Gott gepriesen, gelobt und gedankt. Ja, wir haben zurzeit in der Gemeinde auch immer so dieses Thema Heilung. Wir haben so eine Gruppe von Leuten in der Gemeinde, denen das Thema wirklich am Herzen liegt, wo es auch unterschiedliche Blickweisen auch darum geht, wie wir darum umgehen. Ist das jetzt wirklich so prioritär, wie manche Gruppen und manche Kreise dann auch wirklich vorgeben? Aber uns ist in der ganzen Diskussion einfach auch bewusst geworden, dass wir Gott wirklich auch mehr zutrauen sollten. Wir sollten ihm wirklich auch mehr zutrauen, als dass er uns nur beschützt und bewahrt, uns eine gute Nacht gibt und uns das tägliche Brot gibt. Sondern auch in Situationen, wo eigentlich nichts mehr möglich erscheint, mit Jesus darüber zu sprechen und ganz konkret um ein Wunder zu bitten. Das ist in der Auseinandersetzung und in der Diskussion der Gemeinde manchmal auch wirklich, wirklich anstrengend und nicht so einfach. Aber die letzten Wochen habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, vielleicht will Gott uns auch etwas Neues zeigen. Theologisier das nicht immer weg. Mach nicht immer dein theologisches System auf, dein Baukastensystem, wo das vielleicht nicht so richtig den Platz findet. Weil du vielleicht auch von einer Tradition kommst, wo das nie so betont wurde. Lass uns offen dafür sein. Und ich glaube, diese Geschichte, die zeigt uns einfach auch, dass Jesus durch dieses Wunder auch neue Standards setzt. Wisst ihr, wir sind ja manchmal vor, oh Jesus, schenk, dass es ein guter Arbeitstag wird, dass ich genügend Kraft habe, dass ich der oder dem, der mir begegnet, in Liebe begegnen kann. Segne auch das Mittagessen, schenk, dass ich heute Mittag auch noch ein bisschen Sport machen kann. Oh, und dass ich auch noch Kraft habe, mit meiner Frau über alles von Herz zu schwätzen. Und dann segne die Nacht, gute Nacht, Herr Jesus, bis morgen früh. So lebt man ja manchmal, nicht wahr? So. Und es geht so Tag für Tag, geht es dann so weiter, so Jahr für Jahr. Und dann plötzlich merkt man, sind wir in irgendeiner Konferenz oder in irgendeinem Prediger spricht darüber und denkt, boah, die letzten 3-4 Jahre habe ich eigentlich mehr oder weniger wieder so ein bisschen mit Jesus verschlafen, nicht wahr? Und ich glaube, die Geschichten, wisst ihr, die stehen da drin, dass er uns einfach auch zeigen will, ich habe andere Möglichkeiten für dein Leben. Und es ist ja kein anderer Gott, an den wir glauben, sondern es ist der gleiche Gott, dem die Jünger nachgefolgt sind, die erste Kirche und dem wir nachfolgen. Und vielleicht wirkt natürlich Gott in unterschiedlichen Heilszeiten anders. Das ist mir alles klar. Ich habe das ganze System in meinem Kopf. Aber mein ganzes theologisches System kann mich auch daran hindern, Gottes Unmögliche zuzutrauen. Und diese Geschichte, die zeigt uns, ey, wir können Gott alles zutrauen. Und wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass er Gebet erhört und in einer Situation, wo das Unmögliche plötzlich wirklich wird. Ich will dir an dieser Stelle echt Mut machen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest, aber fordere doch Gott einfach mal heraus. Und im Glauben, sprich, und da kommt es nicht auf deinen Glauben an, sondern wir vertrauen Jesus. Und in unserer Schwachheit und Einfältigkeit und Schlichtheit formulieren, sagen der Herr Jesus, ich habe keine große Kraft und du siehst auch keinen riesengroßen Glauben in mir, aber ich vertraue dir, dass du das Wunder bewirkst. Und du kannst mir auch die Augen öffnen, wenn du mich anders führst, aber ich will es sehen und ich will es erkennen. Und das Dritte, das ist noch die Geschichte da mit der Steuergeschichte. Sind die denn nun befreit oder sind die nicht befreit? Da hatten wir in unserer Gemeinde zum ersten Mal so etwas Neues gestartet. Wir haben das Predigtwerkstatt genannt, wo verschiedene Leute an einer Predigt arbeiten. So, also ich bin kein Tobias Teichen und kein Leo Bigger, der ein riesiges Team um sich herum hat und die besten Einleitungen und Anwendungen findet, muss man das irgendwie immer alles selber so herziehen. Und habe ich gedacht, ey, formulier doch einfach mal dieses Thema in die Gemeinde hinein, den Bibeltext, und frag die Leute, welche Gedanken sie über den Text haben. Und es kamen total gute Rückmeldungen. Sarah aus Belgien, die Frau ist mal gerade 2 Jahre gläubig, schreibt mir: Hallo Dirk, Bibelwerkstatt, coole Idee. Für mich will Jesus hier klar machen, dass der Tempel Gott gehört. Dessen Sohn ist er, Jesus. Und da die Söhne ja von der Steuerabgabe befreit sind, muss auch eigentlich Jesus keine Tempelsteuer zahlen. Darauf beharrt er aber nicht. Er bekommt das Geld von seinem Vater durch den Fisch, doch nicht nur für sich, sondern auch für Petrus. Was vielleicht zeigen soll, dass alle, die mit Jesus unterwegs sind, ihm dienen, Gottes Söhne und Töchter sind und Gott derjenige auch ist, der uns mit allem Nötigen versorgt. Armin aus der Gemeinde in Prüm, wo ist er, der Gute? Schreibt Folgendes, da haben wir schon viel geschrieben, wo ist denn das? Jesus als Königssohn war von der Steuer befreit. Um keinen Anstoß zu erregen, zahlte er jedoch die Tempelsteuer für sich und für Petrus, für mich und für dich, zahlte Jesus, sorgte Jesus. Dann, wir sollten den öffentlichen Gottesdienst unterstützen. Für geistliche Dinge, welchen wir erhalten, ist es richtig, irdische Dinge zurückzuerstatten. Wenn Christus Steuern zahlte, wer kann dann behaupten, befreit davon zu sein? Siehe auch in Klammer die Steuerflüchtlinge aus Luxemburg. Auch interessant, bei uns arbeiten viele in Luxemburg. Eine ganz spannende Geschichte. Also ein richtig cooles Projekt, wo die Leute Freude dran hatten, sich mit einem Bibeltext auseinandersetzen. Und wenn wir vielleicht auch als kleine Gemeinden nicht so die Möglichkeiten haben, so Leute, die da im Heinz mal so alles zuarbeiten und der muss es dann nur noch nett präsentieren, können wir die Leute aus der Gemeinde aktivieren. Die sind dann selber am Wort Gottes dran, werden herausgefordert, sind nicht nur Konsumierer, sondern sind plötzlich aktiv am gottesdienstlichen Leben mit drin. Ja, und ich setze dem noch hinzu, zu dieser letzten, mit dieser Steuergeschichte, dass Jesus dann auch die Antwort gibt und sagt, von wem nehmen denn die mächtigen Steuern? Von den Fremden oder von den eigenen Kindern? Natürlich für den Fremden. Jesus war der erwartete Prophet, 5. Mose 18, 15, einen Propheten. Wie mich wird euch der Herr erwecken aus euren Brüdern, den sollt ihr hören. Jesus ist der verheißene Prophet aus dem 5. Buch Mose, auf den sollten sie warten. Er ist der Messias, denn er hat die Wunder getan, die nur der Messias tun konnte. Er ist der ewige König, der verheißen ist aus 2. Samuel, Vers 7, wo Gott David einen ewigen Königsthron prophezeit, und er ist ein Hohepriester nach der Weise Melchisedechs. Jesus hat die Macht und die Kraft, den neuen Bund, den er für uns geschaffen hat, immer wieder zu erneuern, festzuhalten. Er ist unser Garant, und auf ihn sollen wir vertrauen, auf ihn sollen wir hören und seinen Willen tun. Ich hoffe, dass in dieser Predigt heute Morgen irgendetwas dabei war, das dich ermutigt hat, das dir deine Augen geöffnet hat für Gottes Größe. Wir brauchen das immer wieder inmitten der vielen schlechten Nachrichten um uns herum. Wir wollen noch miteinander beten. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, von ganzem Herzen für dieses Wort. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, dass es Geschichten sind, die manchmal echt unglaublich sind. Wo denkt, ey, stimmt das jetzt wirklich oder wird da irgendwas zusammengeschrieben, dass wir eine schöne Geschichte haben, aber wir wissen, dass dein Wort wahr ist. Und ich danke dir, dass so wie du den Petrus ermutigt hast, in dem Auf und Ab seines Lebens, in den Gegensätzen des Lebens, Herr, dass du ihm immer wieder den Himmel geöffnet hast, und ihm dadurch gezeigt hast, ey Petrus, ich habe dich nicht vergessen. Und es möchte Jesus uns auch dir und mir heute Morgen sagen, euch sagen, er hat dich nicht vergessen. Egal in welcher Phase du deines Lebens stehst, das vielleicht der allerletzte Abschnitt ist, vor dem du stehst, oder ganz jung auch mit Jesus unterwegs bist und dir auf die ganzen Dinge noch nicht so richtig einen Reim machen kannst, oder vielleicht auch unterwegs bist und für dich Gemeinde und Leben mit Jesus irgendwo auch so ganz normal geworden ist. Herr, ich bete, dass uns dadurch einfach auch das Herz aufgeht und dass wir mit einer neuen Erwartungshaltung auch an dich herantreten. Denn das, was du dort in der Bibel getan hast, diese Wunder, die kannst du auch heute in unserem Leben tun. Ich danke dir dafür. Amen. Und manchmal liegen ja in der Gemeinde auch so bei euch so Dinge rum, die da einfach immer rumliegen, aber es sind tolle Dinge. Zum Beispiel diese Karte Glauben und Denken, ein YouTube-Kanal von Roland Werner, wo es gerade zu diesem Thema Glaubwürdigkeit der Bibel, Inspiration der Bibel, hervorragende Videoclips gibt, wo er wirklich eine tolle Botschaft bekommt, wo er eine Grundlage bekommt, auch euren eigenen Glauben zu verteidigen, oder am Eingang die Schrift, was macht die Bibel so einzigartig. Vieles wissen wir, manches gerät dann in Vergessenheit. Immer wieder gut, sich das einfach aufzufrischen. Und zuletzt noch ein Heft aus 2016, mehr als Worte, warum wir die Bibel dringend brauchen. 3 Exemplare waren da, jetzt sind es nur noch 2. 2 stehen hinten, aber schaut einfach mal hinein. Die Basics, die sind so wichtig und es ist deshalb auch so wichtig, dass wir nicht nur erfahrungstheologisch unterwegs sind und unser Glaube nur von irgendwelchen Erfahrungen lebt. Nur was machen wir, wenn wir ganz unterschiedliche Erfahrungen haben? Wir brauchen auch die feste Nahrung des Wortes Gottes, dieses feste Fundament in unserem Leben, damit unser Leben gelingt. Ein Kompass, ein Kanon, eine Richtschnur, die wir einzig und allein nur in der Bibel finden. Deshalb lest sie, liebt sie und lasst euch von ihr inspirieren. Amen.